mit der Predigt direkt anfangen. Ich hatte in der Woche geschrieben, dass Marion von letzten Sonntag auf Montag, dass sie verstorben ist. Und ich werde euch informieren, sobald wir was wissen. Wir haben noch keinen Zeitpunkt für die Beerdigung. Ich wollte nur, dass es nicht irgendwie verschwiegen ist. Und könnt gerne dafür beten. Ich tippe, dass es dann in der Woche direkt sein wird. Also die Ankündigung wird vermutlich kurzfristig sein. Aber das hat damit zu tun, dass es übers Amt organisiert wird. Und deswegen habe ich relativ wenig Einfluss darauf. Aber wenn ich was weiß, sage ich euch Bescheid. Wollte das nur vorab noch gesagt haben. Wenn du die Möglichkeit hättest, etwas zu verändern, was würde das sein? Gott möchte auch etwas verändern. Uns. Wenn sein Hauptinteresse daran wäre, die Welt zu verändern, er könnte ein Wort sprechen und es wäre geschehen. Er könnte eine neue Welt machen. Wenn er die Umstände ändern möchte, könnte ein Wort sprechen und es wäre geschehen. Aber er möchte uns ändern. Und nicht einfach wegschaffen und neu machen, sondern in uns, an uns, durch uns Veränderung bewirken. Und immer wieder hören wir Zeugnisse, wo Gott dieses erreicht hat. Kevin hat in seiner Einleitung das von John Newton erwähnt. Aber es ist nicht einfach nur in der Vergangenheit, irgendwann vor Hunderten oder Tausenden von Jahren, dass Gott gewirkt hat. Sondern er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und er will Veränderung bewirken. Er will von Schuld und von Süchten befreien. Er will Ehen wiederherstellen. Er will die Beziehung zu ihm wiederhergestellt haben. Aber er zeigt uns auch auf, wie dieses wirkt. Und das finden wir in Epheser 2. Und du kannst das schon mal aufschlagen. Epheser 2. Und während du das aufschlägst, erinnere ich nochmal daran, was wir in der Bibellese vorhin schon von Maxim gehört haben. Dieses ist an die Epheser geschrieben. Und wir hatten eine Beschreibung von ihnen, wie sie vorher gewesen waren. Dass sie so auch in den ganzen Götzendienst verwickelt waren, dass sie die Bücher, die sie verbrannt hatten, Wert von 50.000 Silberdrachmen hatte. Wenn man das umrechnet, das sind in die Millionen gehend nach heutiger Währung. Aber Gott hat sie verändert. Und sie waren bereit, das aufzugeben. Sie waren verändert. Sie wollten, dass jetzt Christus bezeugt wird. Und unser Text möchte uns erklären, wie diese Veränderung stattfindet. Und das wollen wir heute sehen. Und wir fangen an mit den ersten drei Versen aus Epheser 2. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Wir sollen zuerst den Zustand ohne Christus bedenken. Er sagt hier, auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Und er sagte, euch oder ihr. Er spricht sie direkt an. Und das war nach Epheser 1,1, es waren die Heiligen in Ephesus. Also die jetzt geheiligt waren in Christus, aber erinnert sie und sagt, so wart ihr nicht immer gewesen. Und es ist gut, sich zu erinnern, woher wir gekommen sind, um nicht stolz zu werden und uns auch an die Not der anderen zu erinnern. Dass es nicht war, ja, ich war immer schon so ziemlich gut gewesen und jetzt bin ich noch besser geworden, ja, sondern er beschreibt dieses hier. Nun, die Frage ist, was ist mit Tod gemeint? Und um fair zu sein, darüber streiten sich Theologen seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, gewiss ist hier, sie waren nicht körperlich tot. Darüber sind sich alle einig. Weil die haben ja gelebt. Ja? Die Frage ist, also sie waren dann geistlich tot, weil das ist das einzig andere, was bleibt. Die Frage ist dann, waren sie tot in dem Sinne von komplett leblos und konnten nicht reagieren? So tot wie jemand, der auf dem Friedhof ist. Und einige benutzen dieses und nehmen dann als Vergleich in Hesekiel, wo er zu den vertrockneten Knochen reden sollte und dass dann ein Wunder geschah und diese Knochen wieder zusammenkamen, Leben zurückkamen. War es so tot oder war es tot in dem Sinne von getrennt von Gott? Und dass das so gebraucht wird, das möchte ich euch einmal zeigen, nämlich in Lukas Kapitel 15. Wie gesagt, es ist eine der Möglichkeiten und aus verschiedenen Gründen, auf einige gehe ich noch ein bisschen ein, bevorzuge ich dieses, aber ich wollte fair sein zu beiden. In Lukas 15 ist die Geschichte von dem verlorenen Sohn, wie wir ihn kennen. Und ich will die Geschichte jetzt nicht ganz wieder erzählen, aber der verlorene Sohn war weggelaufen von dem Vater, hatte sein Erbe verschwendet, hatte dann eingesehen, dass er auf dem falschen Weg war, war zurückgekehrt und der Vater nimmt ihn dann liebevoll wieder auf und sagt in Vers 24, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden und sie fingen an fröhlich zu sein. Seine Beschreibung ist zu sagen, er war tot gewesen, nicht in dem Sinne von, der war tatsächlich gestorben, aber er war für mich wie tot, er war weg. Er war weggelaufen von meiner Gegenwart und wir waren getrennt. Und jetzt ist er wieder lebendig geworden, er ist zurückgekommen. Und das ist der Grund großer Freude. Also es kann gut sein, dass auch dieses hier mit Tod gemeint war. Nun, du sagst, Kinder und? Was macht das für mich aus? Der Unterschied ist, ob Gott erst Leben schenken muss, damit man überhaupt an ihn glauben kann, oder ob man aufgrund der Verkündigung des Wortes glauben oder es ablehnen kann und damit verantwortlich ist. Kannst du es ein bisschen nachvollziehen? Also eins wäre zu sagen, ein Toter kann nicht reagieren. Das ist die Definition von Tod. Ja? Das heißt, er kann auch nicht hören. Also wenn du verkündigst, du sagst, ich rede dieses, aber es macht keinen Sinn eigentlich, das zu Toten zu sagen, der muss erst Leben bekommen, sonst kann er es noch nicht mal hören. Oder zu sagen, tot in dem Sinne von, wie wir es in Lukas 15 gelesen haben, getrennt von Gott, dann kann er hören und ist dann dafür verantwortlich, was er mit dem Gehörten tut. Darüber, wie gesagt, streiten sich die Theologen seit Jahrhunderten. Aber fest bleibt, auf jeden Fall, so rum oder so rum, Gott muss retten und der Mensch muss gerettet werden. Es ist nie aus eigener Leistung, aber die Frage ist, wie sieht es mit dem Glauben aus? Auf jeden Fall ist der Mensch verantwortlich für seine Vergehung. Das sagt er in Vers 1 hier, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Also nicht einfach nur, ihr wart tot und konntet nichts dafür, sondern es sind eure Vergehung, eure Schuld, die ihr getan habt. Ja, dafür sind wir verantwortlich. Und dann auch nochmal in Vers 3, dass wir in diesen gewandelt sind, danach gelebt haben. Okay. Und Ende Vers 2 sagt er, der jetzt auch noch wirkt in den Söhnen des Ungehorsams. Also für den Ungehorsam bleiben wir verantwortlich. So heißt es in Römer 5, Vers 12, darum wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie auch alle gesündigt haben. Ja, es ist gegeben durch Adam, seitdem sind wir in der Sünde, aber es ist auch trotzdem, dass wir persönlich auch so gehandelt haben. Und so sagt es dann auch, also, und das ist auch der Fall, auch wenn es heißt, in Vers 2, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft. Also auch wenn da dieser Einfluss war und wir verführt worden sind durch die Versuchung der Welt und durch den Widersacher, durch Satan, ist es trotzdem ihr seid gewandelt und ihr habt so euch entschieden. Und so waren wir, ja, auch wenn wir durch die Sünde verführt wurden, wir bleiben für unsere Schuld verantwortlich. Trotzdem waren wir, Vers 3, von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Ja, das waren wir, aber es war auch, wir wollten sündigen. Wir hatten, Vers 3, unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches und wir taten den Willen des Fleisches und der Gedanken. So, das heißt, er sagte, das Verlangen war in uns drin. Und für dieses und dass wir so gelebt haben, das ist unsere Verantwortung. Und wenn er sagt, den Willen des Fleisches und der Gedanken, was er sagt ist, es war einmal unsere Begierde, nach denen wir gelebt haben, und der Gedanken, wir haben es dann auch selber gerechtfertigt. Gesagt, naja, alle anderen machen das auch, so schlimm ist es nicht. Oder wie auch immer man das gerechtfertigt hat. Es musste sein, war besser als was anderes und so weiter. Das ist seine Beschreibung. Beschreibung sagte, und einst wart ihr so, wir haben so gelebt. Und in Vers 3 auch nochmal, und wir alle waren so. Keiner war besser gewesen. Und wir müssen uns dieses Zustandes bewusst sein, um dann auch bewusst zu machen, was Gott getan hat. Wir können uns, im Fleisch wohnt nichts Gutes. Wir lesen in Römer 8, die Gesinnung des Fleisches ist tot. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Also bis dato diese Beschreibung zu sagen, wir waren im Fleisch und wir konnten Gott nicht gefallen. Wir waren von diesen Begierden bestimmt. Ich möchte dieses dann auch sagen, wir sind nicht verantwortlich für den Zustand, in dem wir geboren wurden, aber was wir daraus machen. Und in dem Zusammenhang ist sehr interessant, und ich habe es da schon mit dran, Johannes 3, Vers 18. Die meisten kennen Johannes 3, 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Aber dann heißt es in Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Okay? Das heißt, er sagte, wir sind nicht verantwortlich, wie was wir vorher hatten. Wir sind nicht verantwortlich, wie wir geboren wurden. Aber wir sind verantwortlich trotzdem, was wir daraus machen. Und dann sagt er eben, insbesondere wenn wir gerichtet auf der Basis, was wir mit dem Glauben an Jesus Christus gemacht haben. Ob wir ihn angenommen haben oder nicht. Oder nochmal anders formuliert, niemand kommt in die Hölle, weil er gesündigt hat, sondern weil er die Rettung abgelehnt hat. Alle haben gesündigt und damit haben wir die Hölle verdient. Aber das ist nicht die Ursache dessen oder die letztliche Begründung. Weil dann würden alle dahin kommen, das ist, was wir verdient hätten. Ja? Aber er sagte, sein Angebot ist da, dass wir gerettet werden können. Und deswegen, jetzt ist es schon wieder weg, aber Johannes 3,18, was wir eben an der Leinwand hatten. Ja? Wir werden nicht gerichtet, wenn wir die Vergebung annehmen, wenn wir an Jesus Christus als unseren Retter glauben, dann findet diese Veränderung statt. Aber das ist, was wir machen müssen. Gott hat uns das Gesetz und das Gewissen gegeben und auch diesen Abschnitt, damit wir unsere Not erkennen. Das Gesetz ist dazu da, damit uns unsere Schuld bewusst wird, damit wir erkennen. Paulus sagt, ich hätte ja nicht erkannt, dass ich so ein Sünder bin, wenn nicht im Gesetz stehen würde, du sollst nicht begehren. Dass das falsch ist. Ja? Und deswegen hat Gott uns dieses Gesetz gegeben. Und wir müssen verstehen, das Gesetz kann uns nicht gut machen, sondern nur unseren Zustand aufzeigen. Okay? Es sagt einfach nur, dies ist, was erwartet ist. Es verändert dich ja nicht. Sondern es sagt nur auf, hier ist der Maßstab. Und es kann eben nur einfach aufzeigen zu sagen, ja, da habe ich dagegen verstoßen und hier habe ich dagegen verstoßen. Und deswegen ist Gesetzlichkeit so ein Problem. Weil hier ist, was Gesetzlichkeit tut. Gesetzlichkeit setzt diesen Maßstab herab, damit er einhaltbar ist. Ja? Damit man quasi dann sagen kann, okay, das bedeutet, du sollst nicht töten, das kann man messen. Ja? Und zu sagen, ja, wenn ich nicht getötet habe, dann bin ich ja eigentlich ganz gut. Das ist nicht, was das Gesetz eigentlich beabsichtigt, aber das ist dann die Schlussfolgerung. Oder den Herrn zu lieben bedeutet, in Gottesdienst zu gehen. Ja, dann wäre das messbar. Aber das steht da nicht. Ja? Und das ist aber, was Gesetzlichkeit tut. Es versucht, einen Maßstab zu finden, zu sagen, okay, dieses musst du tun, um gut zu sein. Aber das funktioniert nicht. Jesus hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat nicht den Maßstab herabgesetzt, damit die Menschen gut dastehen, sondern hat den Maßstab erhöht, damit sie ihre Schuld erkennen. In der Bergpredigt, er sagt, ihr alle habt gehört, du sollst nicht töten. Aber ich sage euch, wer seinen Bruder in seinem Herzen hasst, hat schon Mord in seinem Herzen begangen. Die Schuld ist nicht erst mit der begangenen Tat, sondern mit der Einstellung des Herzens. Es ist nicht erst, wenn man gestohlen hat, sondern wenn man eine Begierde hatte, etwas zu verlangen, was einem nicht gehörte. Dann ist der Unterschied nicht so sehr, der eine ist ein Dieb, der andere ist es nicht, sondern der eine hat es getan und der andere hat es im Herzen, nur die Umstände haben ihn nicht dazu verleitet, das auch in die Praxis umzusetzen. Aber das Herz ist bei beiden das Problem. Und das ist seine Beschreibung. Er sagte, dessen müssen wir uns bewusst sein. Und unser Text zeigt uns diesen Zustand auf, wie wir waren. Und ganz wichtig dabei ist Vers 2, in denen ihr einst wandeltet. Nochmal Vers 3, unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr. Okay? Das ist die Hoffnung drin, zu sagen, das ist der Zustand. Das ist der Zustand eines jeden Menschen. Aber es muss nicht so bleiben. Er sagt, ihr wart so gewesen. Und jetzt kommt Vers 4, aber Gott. Ja? Bevor wir dahin kommen, wir müssen dieses verstehen. Unser Zustand ist, dass wir eine Not haben. Dass wir geistlich von Natur aus kein Leben haben. Und dass Gott das verurteilt, dass unsere Begierden verkehrt waren, und wir dann auch noch häufig unsere Begierden gerechtfertigt haben. Naja, aber das ist ein natürliches Bedürfnis, das will doch jeder. Und Gott sagt, nein, ich habe euch gesagt, wozu ich euch geschaffen habe. Und danach sollen wir auch leben. Und wenn wir es nicht tun, sind wir verantwortlich und sind wir schuldig vor ihm. Und wir haben danach gelebt. Das ist, was uns unser Text beschreibt. Aber ich habe schon gesagt, es gibt Hoffnung, weil er damit nicht aufhört. Wenn er damit aufhören würde, dann würde er sagen, okay, und ihr seid alle verurteilt und das ist das Ende. Ihr bekommt eure Strafe. Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Nachdem er gesagt hat, wir sollen den Zustand bedenken, worin wir waren, möchte er jetzt auch, dass wir Gottes Ausweg verstehen. Das große Aber. Wir wären hoffnungslos verloren, wenn Gott nicht, wie es hier heißt, der reich ist an Barmherzigkeit. Und der Grund seiner Barmherzigkeit ist, er hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat. Er hat Barmherzigkeit erwiesen, um seiner großen Liebe willen. Das heißt, der Grund der Barmherzigkeit liegt in Gott und nicht in uns. Ja? Aufgrund seiner großen Liebe, die ist in ihm innenwohnend. Okay? Es war nicht zu sagen, oh, ich habe die Menschen gesehen und die waren so süß. Die waren so nett, die waren so lieb, die waren so freundlich und da habe ich sie auch gemocht. Sondern er hat diesen Zustand, Verse 1 bis 3 gesehen und hat gesagt, Gott aber wegen seiner Barmherzigkeit, wegen seiner in ihm wohnenden Liebe, um dieser großen Liebe willen, hat er eingegriffen. Dann wiederholt er, was wir schon vorher gesehen hatten, uns, die wir in unseren Vergehungen tot waren, hat er mit dem Christus lebendig gemacht. Er hat uns in Christus das Leben geschenkt. Dann sagt er weiter, durch Gnade oder aus Gnade seid ihr errettet worden. Du kannst dich nicht selber retten, sondern Gott hat gerettet. Und dann beschreibt er dieses, was es beinhaltet, Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit, Vers 7, er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Ich weiß, auf dem Sonntag, deutsche Grammatik ist nicht das, woran wir als erstes denken, aber wir müssen es einen Moment mal machen. Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen. Okay? Gott ist es, der es tut und er hat es schon getan. Das heißt, die Position ist schon verändert. Er schreibt den Ephesern, die in Ephesus wohnen und sagt, ihr lebt im Moment in Ephesus, aber Gott hat ein Wunder in euch gewirkt und geistlich seid ihr schon mit auferweckt und verbunden in Christus in der Himmelswelt. Vers 7, damit er in den kommenden Zeitaltern, also Zukunft, den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte erweise. Dass in der Zukunft das, was jetzt positionell schon geschehen ist, dass wir die Auswirkungen praktisch sehen werden in der Zukunft, nämlich, dass wir tatsächlich bei ihm sein werden. Damit wir er in den kommenden Zeiten den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise. Also das heißt, er möchte uns sozusagen als Pokale seiner Güte vorzeigen. Okay? Ich hatte vor, ich habe es vergessen, wir haben ein paar Pokale noch von irgendwelchen Wettkämpfen im Büro stehen. Wenn du so einen Pokal dort hast, okay, worin besteht der Wert des Pokals? Okay, meistens, die sind nicht echtes Gold, nicht echtes Silber, also die haben wenig Wert an sich, also kannst du, weiß nicht, wenn du die verkaufen willst, kriegst du vielleicht einen Euro oder so dafür, aber mehr nicht. Ja? Sondern es ist eigentlich in dem, was es repräsentiert. Nicht an sich. Das Gleiche möchte Gott mit dir und mir machen. Der Wert ist nicht so, dass wir so toll waren, sondern dass es repräsentiert, dass seine Liebe, dass seine Gnade so groß gewesen ist, uns herauszuretten. Und er sagte, ich möchte quasi, dass die Menschen, die errettet sind, in der Herrlichkeit vorgeführt werden, hingestellt werden und sagen, hier ist ein Thomas und der war vorher so gewesen, aber jetzt ist er im Himmel, jetzt ist er vollkommen, jetzt ist er verherrlicht. Schaut her, was Gott aus diesem Thomas gemacht hat. Nein, Thomas hat es sich nicht verdient und du kannst deinen Namen einsetzen. Keiner hat es sich verdient, aber wir sind Trophäen seiner Größe, seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit. Und das ist, was er gebrauchen möchte. Alles, was wir sind in Christus Jesus und durch seine Gnade. Und wie das geschieht, das erklärt er in den Versen 8 und 9, die sehr bekannt sind, häufig zitiert werden. Aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Die Errettung ist ein Geschenk. Er sagt hier, es ist Gottes Gabe. Und diese Ausgabe würde sonst häufig auch für Opfergaben gebraucht. Ja, es ist ein Opfer, es ist ein Geschenk, etwas, was man bringt, das wir uns nicht verdienen können. Gott möchte, das sagt er hier eindeutig Ende Vers 9, damit niemand sich rühme, dass wir uns nicht rühmen können, sondern alle Christus rühmen für seine Gnade. Und dann heißt es, es ist aus Gnade, durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Worauf bezieht sich dieses, das nicht aus euch? Da ist wieder die Diskussion, ist dieses nicht aus euch, bezieht sich das auf den Glauben? Ist der Glaube nicht aus uns? Oder bezieht sich das auf die Rettung als Ganzes? Das heißt, wieder die gleiche Diskussion wie vorher, schenkt Gott erstmal Glauben und dann sind wir errettet und irgendwann äußert sich dann dieser Glaube, indem ich das Vertrauen setze? Oder ist die ganze Rettung aus Gnade und wir nehmen es durch Glauben dann in Anspruch? Und er macht hier einen Unterschied. Er sagte, aus Gnade seid ihr errettet. Das ist Gottes Wirken. Durch Glauben. Durch heißt, es ist das Mittel, wodurch die Gnade in Empfang genommen wird. Der Kontrast hier ist, dieses nicht aus euch, es ist Gottes Gabe, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das heißt, er sagte, Gnade und Werke, da ist hier der Kontrast. Ja, es ist nicht unsere Leistung, sondern Glaube. Das heißt, häufig wird vermutet zu sagen, naja, Glaube würde ja sagen, ist es irgendwie doch das eigene, dass man gut genug war, dass man genug Güte in sich hatte, dieses glauben zu können. Aber der Text macht hier den Kontrast und sagte, nee, Glauben ist genau das Gegenteil von einem Werk. Ja, ich leiste nicht, sondern ich nehme ein Geschenk an. Und das kennst du auch von der Arbeit. Okay? Entweder es ist Verdienst oder es ist ein Geschenk. Wenn du etwas verdient hast, das heißt, du hast dafür gearbeitet und du bekommst es als dein Lohn, richtig? Das ist verdient, Verdienst. Du bekommst es für das, was du geleistet hast. Du warst 35 Stunden pro Woche den Monat überarbeiten und du bekommst eine Gegenleistung, einen Verdienst. Ein Geschenk ist, du hast nicht dafür gearbeitet und alles, was du getan hast in dem Sinne ist, jemand gibt es dir und du nimmst es an und bedankst dich. Dann ist es keine Leistung, sondern es ist einfach ein Annehmen dessen. Und ich glaube, das ist, wovon hier die Rede ist. Aus Gnade seid ihr errettet und im Glauben habt ihr das angenommen. Gott muss uns ziehen, aber hat durch die Verkündigung des Wortes, das ist, was in Ephesus geschehen ist. Sie haben das gehört, waren überführt von ihrer Schuld und haben die Gnade im Glauben angenommen. Oder so formuliert, der Glaube ist nicht der Grund für die Errettung, aber das Mittel der Errettung. Es ist nicht, dass Gott geschaut hat und gesagt hat, wer hat genug Glauben und deswegen errette ich ihn. Sondern er errettet rein aus Gnade, weil mit der großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Es war wegen ihm, nicht wegen uns. Aber dieses haben wir durch, als Mittel, den Glauben in Empfang genommen. Und wie eben schon ein bisschen erwähnt, die theologische Frage ist, woher kommt der Glaube? Und die biblische Antwort aus meiner Überzeugung ist, durch die Predigt. Das sehen wir in Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Das heißt, was in Ephesus geschehen ist und was heute geschehen kann, was bei dir geschehen kann, ist, dass wir alle in dem einen oder anderen Weg tot waren in unseren Vergehungen und Sünden. Wir waren getrennt von Gott. Wir hatten kein geistliches Leben. Aber wir hören das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist lebendig und kraftvoll und kann Leben schenken. Und Menschen hören dieses und dann durch die Überführung von Gottes Geist nehmen dies im Glauben an. Er sagte, dann gibt es dieses Neue. Und dann sind wir jetzt geistlich versetzt zu einem neuen Leben in die Himmelswelt. Und für die Zukunft sind wir in der Ewigkeit bei Gott, in der Herrlichkeit, als Trophäen seiner Gnade. Wo er demonstriert zu sagen, schau her, diese waren die waren Menschen wie die anderen, sie waren Sünder. Sie waren auf Abwägen, sie haben sich vielleicht für Gott gar nicht interessiert oder haben sich Gott ganz anders vorgestellt. Und sie haben das Wort gehört von seiner großen Barmherzigkeit. Und dass Gott uns eben, ja, unsere Schuld sieht, aber auch einen Ausweg bereitet hat. Wegen ihm, nicht wegen uns, wegen ihm. Wegen seiner großen Barmherzigkeit und Liebe. Und dann sagt, schau her, hier ist, was Gott getan hat. Er sah die Schuld und sagte, sie hat Strafe verdient. Aber hier ist meine Liebe. Ich nehme die Strafe auf mich und gehe für dich ans Kreuz, damit diese Schuld bezahlt ist. Ich vollbringe absolut alles, sodass ich am Kreuz, Christus am Kreuz sagen kann, es ist vollbracht, damit jeder, der an ihn dann glaubt, nicht nur glaubt, dass das geschehen ist, sondern glaubt, dass Christus das für mich vollbracht hat und dass dann Christi Gerechtigkeit mir angerechnet wird. Durch, als Mittel, den Glauben. Können wir das verstehen? Ist schon schwierig, aber was wir können es annehmen. Wenn du krank bist, vielleicht schwer krank bist und du musst operiert werden, kannst du alles verstehen, was die Ärzte in der OP machen? Ich nicht. Ich bin kein Mediziner. Aber ich kann es an mir machen lassen. Ich kann genug verstehen zu sagen, okay, die haben Ahnung von dem, was das Problem ist und ich mache eigentlich gar nichts. Ich lass mich betäuben, ich kriege die Narkose, danke, ja, und liegt dann da und die machen ihre OP und hoffentlich geht alles gut und kommen gesund wieder raus. Und dann kann ich nicht sagen, schaut her, ich habe mich gesund gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich lag wie tot auf dem Operationstisch und Gott hat durch diese Menschen gewirkt. Und das Gleiche, das wir bei uns erkennen, zu sagen, ich kann gar nichts beitragen. Aber ich kann Gott vertrauen und ich kann genug verstehen zu sagen, okay, ich vertraue ihm. Ich vertraue, dass seine Zusage wahr ist und dass dieses mich dann rettet. Auch wenn ich das nicht vielleicht gleich fühle, auch wenn ich noch nicht sofort in den Himmel versetzt bin, aber ich darf es ihm glauben, dass er diese vollbracht hat und die Veränderung bewirkt. Aber Gott möchte, dass wir das nicht nur verstehen, sondern dass uns das motiviert, auch entsprechend zu leben. Und Vers 10 gehört noch zu diesem Abschnitt dazu. Und ich möchte, dass wir den jetzt auch noch lesen. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Was soll all dieses? Was soll das, zu sagen, hier diese detaillierte Beschreibung von unserem Zustand als geistlich tot. In unseren Vergehungen, in unseren Sünden, in den Begierden, in auch noch gerechtfertigt in unserem eigenen Verstand. Und dann von der großen Gnade und Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Es soll bewirken, dass wir zu Gottes Ehre leben. Diesen Vers, den wir eben gelesen haben. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Wir sind dieses jetzt. Okay, wann hat dieses stattgefunden? Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Natürlich war das Gottes ursprüngliche Absicht, aber ich glaube, hier bezieht sich das nicht auf unsere irdische Geburt, sondern auf unsere geistliche Geburt. Wir sind in ihm neu geschaffen. So heißt es dann auch in 2. Korinther 5, 17. Daher, wenn jemand in Christus Jesus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Er hat uns in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Ja, es war Gottes ursprüngliche Absicht gewesen, aber er hat uns dann neu gemacht. Mit der Absicht, dass wir gute Werke tun. Gute Werke erretten uns nicht, aber sie zeugen von der Errettung. Es ist nicht, tut dieses, damit ihr dann vielleicht gut genug werdet, damit ihr es euch irgendwie verdient. Sondern, damit wir, die ihr neu geschaffen seid, die ihr neues Leben bekommen habt, lebt dieses neue Leben zu Gottes Ehre, damit das dann sichtbar wird. Vielleicht kennst du es aus der Bergpredigt in Matthäus 5. Dort sagt Jesus in Vers 16, ich will es richtig zitieren, deswegen schlage ich es nochmal kurz auf. Matthäus 5, 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel verherrlichen. Okay. Nicht, dass ihr diese tut, damit ihr dann gut seid, damit der Vater im Himmel euch sieht und euch annimmt, sondern damit das als Zeugnis für andere ist. Und dass sie dann Gott verherrlichen, weil sie sagen, das war doch nicht den Volker, den ich kenne. Der war doch vorher immer so sarkastisch, so hartherzig, so desinteressiert. Wieso reagiert der jetzt anders? Und er erzählt uns immer, dass das nicht war, dass irgendwie bei ihm ein Schalter umgelegt war oder dass er sich gebessert hat oder dass er Einsicht gezeigt hat, sondern dass Gott verändert hat. Ein neues Wesen soll sich in neuen Werken äußern. Davon lesen wir auch in Titus 2. Dort heißt es über Gott, der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Und der ganze Zusammenhang ist Gottes Gnade. Titus 2,11, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringt allen Menschen und unterweist uns. Und diese Gnade äußert sich darin, dass Christus gestorben ist, mit der Absicht, damit uns loskaufte von der Gesetzlosigkeit und uns reinigte als ein Eigentumsvolk, das eifrig sei in guten Werken. Wir sind schon sein Volk, aber Gott hat das Verlangen von innen heraus verändert. Wir wollen jetzt ihn ehren. Wir wollen nicht mehr in den Sünden leben. Das Problem ist, das Fleisch ist nicht weg. Das ist immer noch da. Und das wird nie besser. Wir hatten gelesen, im Fleisch können wir Gott nicht gefallen. Aber jetzt ist auch der Geist da. Und der Geist wirkt in uns und er wirkt auch das Wollen, das Verlangen danach, Gott zu gefallen und für ihn zu leben. Gott hat Aufgaben für jeden von uns und sie sollen in seine Verherrlichung münden. Und der eine tut das dadurch, dass er andere ermutigt, dass er andere bestärkt, sodass sie dann wieder ermutigt sind, ihre Aufgabe zu tun. Andere tun das, indem sie anderen außen zeugen von dem, was Gott in ihnen getan hat, sodass wieder neue hinzukommen, die dann wieder jemand nimmt und weiterbringt und erklärt und hilft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zusammenwirken, weil eine Person kann das gar nicht alles vollbringen. Aber wenn wir so als ein Leib zusammenwirken und sagen, wir wollen einander helfen, dass jeder Teil gut wirken kann, damit wir eifrig sind in guten Werken. Nicht jeder macht das Gleiche und Gott gebraucht ja für die Gemeinde das Bild von einem Leib. Und auch in deinem Körper hat nicht jeder Teil die gleiche Funktion. Dein Mund macht was anderes als dein Fuß. Und er macht was anderes als die Leber. Aber es wirkt zusammen, dass es nämlich gut funktioniert. Und so möchte er, dass wir zusammenwirken. Dass wir eifrig sind zu schauen, wie kann ich dem anderen Teil beitragen. Ja? Der Darm ist nicht dazu da, alles zu konsumieren und sagen, das ist alles für mich, kommt alles zu mir rein. Ja? Und ich will einfach groß und stark werden. Nee, er soll die Energie aus dem, was zugeführt wurde, rausnehmen und dann an den Körper verteilen, dass all die anderen Organe gut funktionieren können. Und so, dass wir sagen, okay, was kann ich dazu beitragen? Was möchte Gott aus mir? Was ist mein, das Werk, das Gott für mich zubereitet hat, damit ich in ihm wandle? Wir dürfen nicht das eine gegen das andere ausspielen oder das eine als wichtiger schätzen als das andere, sondern als Leib zusammenwirken. Wie sieht es bei dir aus? Bist du befreit von der Herrschaft der Sünde? Er hatte zu den Ephesern, so wart ihr gewesen. Aber Gott hat verändert. Und dieses Ja war erstmal positionell und Ja wird sich in Zukunft in seiner Herrlichkeit äußern. Aber sagte, jetzt soll sich's darin zeigen, dass ihr zu guten Werken geschaffen seid, in denen ihr jetzt eifrig seid, in diesen zu wandeln. Natürlich sind auch als Christ noch die Lüste vorhanden, aber sie müssen uns nicht mehr bestimmen. Ja? Oder sind wir an sie gefesselt? Unabhängig davon, ob das das Handy ist oder ob es der Alkohol ist oder ob es irgendwelche Spiele sind oder ob es die Arbeit ist oder ob es der Garten ist. Die Sachen sind nicht per se schlecht, aber sind sie das, was uns bestimmt? Sind wir daran gebunden oder nutzen wir es als Werkzeuge, um ein gutes Zeugnis zu sein für andere? Ja? Und ich weiß, gerade über Gebrauch von Handys und so ist ein Bereich, der viel diskutiert wird. Und wir hatten hier die Hefte von der letzten KFG-Zeitschrift ausliegen und die hatten einige sehr gute Artikel drüber. Wenn du es nicht bekommen hast, kannst du es gerne im Internet nachlesen bei der KFG. Ich kann dir gerne die Anschrift anschließend geben. Und weil das so etwas ist und das gerade gut passt zu dem, was wir heute besprochen haben, werden wir auch die Bibelstunde am Mittwoch dazu machen und darüber eine kurze Auszeit nehmen von Jakobus. Ich hoffe, es ist okay, haben wir noch nicht abgesprochen. Dass wir darüber nochmal reden, zu sagen, okay, wie weit ist es entweder, ich bin daran gebunden oder ich bin befreit in Christus zu guten Werken, dass wir Gott darin wandeln. Also in unserem Abschnitt, Gott zeigt uns den früheren Zustand, damit wir uns daran erinnern und auch daran erinnern, wir hatten gelesen, Ende von Vers 2, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das heißt, diejenigen, die Christus noch nicht kennengelernt haben, die nicht an ihn geglaubt haben, die sind weiterhin in diesem Zustand. Und wir sollen uns daran erinnern, zu sagen, nicht einfach nur, ich bin so froh, dass ich nicht mehr so bin, wie ich einmal war, sondern auch erkennen, da sind andere, die sind noch in diesem Zustand. Und so wie Gott dich herausgerufen hat, dir eine neue Hoffnung gegeben hat, dir die Befähigung gegeben hat, anders mit Umständen umzugehen, das möchte er auch deinem Nachbarn, deinem Verwandten, deinem Arbeitskollegen auch dieses geben. Und ich glaube, wenn wir dieses verstehen, hilft uns das auch, wie wir an andere herantreten. Weil manchmal, wir machen das aus Schuldgefühlen, oder? Naja, eigentlich, ich soll irgendwie, irgendwann muss ich mal was von Jesus sagen und ich glaube, ich habe noch irgendwo ein Traktat übrig, hier. Ja, gib dir was weiter, dann habe ich meine Schuldigkeit getan. Das ist nicht, wovon er spricht. Sondern wenn wir verstehen zu sagen, da ist eine Not da und ich war in der gleichen Not und hier ist, was mir geholfen hat. Das machen wir doch ständig gesundheitlich mit anderen, oder? Wenn du von jemandem hörst, in einer Situation, in der sie sind und du hattest das Gleiche gehabt, aber du hast es nicht mehr. Etwas hat dir geholfen, ein Medikament hat dir geholfen, eine Operation hat dir geholfen, ein Arzt hat dir geholfen. Du sagst, hey, ich kenne dich vielleicht gar nicht so gut, aber ich muss dir sagen, ich habe gehört, du hast dieses Problem. Weißt du was, ich hatte genau das gleiche Problem. Und hier ist, was mir geholfen hat. Da fühlen wir uns doch gar nicht als aufdringlich, oder? Das ist doch okay, einfach zu sagen, hey, wenn die es nicht annehmen, ist es deren Problem. Aber ich muss doch zumindest sagen, ich verstehe das. aber bei mir ist es jetzt anders. Ich habe etwas bekommen, das hat mir geholfen. Und die Menschen um uns herum zu sehen, nicht an dem, was sie vormachen, dass sie sind, sondern biblisch verstehen, sie sind getrennt von Gott und sie bleiben ewiglich getrennt von Gott. Und zu sagen, weißt du was, ich verstehe das. Ich war vielleicht nicht in genau der gleichen Situation wie du, aber ich hatte dieses gleiche Problem. Aber ich habe gehört, Gott in seiner großen Gnade, du bist ihm nicht egal. Deine Umstände sind ihm nicht egal. Wir hatten vorhin so schön von Chadash gehört, ja, wir aus Hebräer 4, wir haben einen hohen Priester, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten, der sich unserer annimmt, der sich wirklich kümmert, der deine Not nicht nur intellektuell versteht, sondern von Herzen versteht und sagt, er hat einen Ausweg geschaffen. Nicht, lies einmal die Bibel und alle Probleme sind beseitigt. Aber nehme Jesus Christus an und du hast einen Beistand, der bei dir sein wird in Zeit und Ewigkeit, der dich niemals verlassen wird, der dich tragen wird, auch in schweren Zeiten und bei dem du dann die Herrlichkeit verbringen kannst. Er zeigt uns den früheren Zustand, was Christus vollbracht hat und fordert uns dann zu einem neuen Wandel auf. Wenn dieses bei uns stattgefunden hat, dann soll sich das zeigen. Dann sage ich anderen zu sagen, pass auf, hier ist, was mir Hoffnung gegeben hat. Du bist bei der Arbeit oder bist in der Schule und du hörst alle klagen, wie schlimm alles ist. Ja, und wie alles den Bach runtergeht und wie alles zu schwer und zu anstrengend und alles ist. Und zu sagen, weißt du was, die Zeiten sind nicht leicht, aber ich habe einen Beistand und du kannst ihn auch haben. Gott liebt dich und er will etwas anderes für dich. Aber das heißt, ich muss diesen Zustand einsehen. Ich muss einsehen, dass ich geistlich tot bin, dass ich dafür keinen Empfang hatte. Lass mich das noch mit einer Sache illustrieren. Überall herum schwirren die alle möglichen Wellen, die ganzen, ich kann das nicht, dass auch die Übertragung stattfinden kann, ne, die ganzen Geräuschwellen und magnetische Wellen und ihr kennt euch besser aus als ich. Hey. Aber wir brauchen einen eingeschalteten Empfänger, um das wahrzunehmen. Gott möchte. Manchmal Leute sehen dieses und sagen, ich glaube nicht an Gott. Ich spüre da nichts. Ja, weil du keinen Empfänger dafür hast. Hey. Aber wenn der Christus annimmt, sagen, ich erlebe, dass er zu mir redet durch sein Wort, dass er Gebet erhört, dass er Kraft, dass er Trost schenkt, dass er mir eine Hoffnung gibt. Und dieses, dass sich das äußert, ja, es ist natürlich immer spannend und begeisternd, wenn man diese Zeugnisse wie von einem John Newton hört oder wie wir letzte Woche auch hier hatten von den Berichten von der Bibelmission. Aber es ist nicht weniger Gnade, wenn Gott dich davor bewahrt hat, je dahin zu kommen. Davor bewahrt hat, in Islamismus zu sein. Oder davor bewahrt hat, ein fluchender Schiffskapitän zu sein, der Sklaverei betreibt. Aber auch diese Gnade rettet nicht. Sondern nur, wenn wir erkennen, auch wenn ich vielleicht das nicht getan habe, war ich nicht besser. Ich brauche seine Vergebung. Aber wenn ich die angenommen habe, dann weiß ich, ich bin eine Trophäe seiner Gnade. Nicht, weil ich so ein toller Pokal bin, sondern weil es verweist auf den, der verändert. Und dann zu sagen, okay, dann lass mich jetzt, ich lese noch einmal Vers 10, wir sind sein Gebilde, jetzt sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott schon vorherbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Nicht einmal irgendwas Großes tun, sondern tagtäglich darin wandeln. Sagen, Gott, gebrauche du mich. In dem Werk, das du für mich bereitet hast, dass ich aktiv etwas tue, dass ich nicht einfach nur da sitze und sage, ja mach mal und ich schaue mir das mal an oder ich höre mir das mal an. Sondern du hast mich bereitet, du möchtest mich gebrauchen zu deiner Herrlichkeit. Lass mich nicht nur auf mich schauen, sondern schauen, wo möchtest du mich gebrauchen? Wen kann ich ermutigen? Wen kann ich anrufen? Wen kann ich besuchen? Wer hat von dir noch nichts gehört? Wo möchtest du mich gebrauchen zu guten Werken? Nicht um zu zeigen, wie toll ich bin, sondern um weiterzugeben, den, der mich so verändert hat. Lass uns beten. Himmlischer Vater, Herr, ich danke dir, dass rein aus Gnade und aus deiner großen Barmherzigkeit, mit der du uns geliebt hast, du neues Leben ermöglicht hast. Wir müssen es durch Glauben empfangen. Nicht aus Werken, rein aus Glauben. Wir danken dir, dass du dieses möglich gemacht hast. Und Herr, ich bete, wenn jemand dieses hört und sagt, ja, ich habe das nicht. Ich habe nie mein Vertrauen in Christus Jesus als mein Heiland gesetzt. Herr, ich bete, dass sie dieses verstehen, dass sie es annehmen. Und dass auch sie dann zeugen können von einem neuen, einem veränderten Leben. Und ich bete für uns, die wir dich kennen, dass wir die Werke, die du für uns bereitet hast, dass wir in denen auch tatsächlich wandeln. Dass wir das tun, was du mit unserem Leben beabsichtigst. Dass wir uns von dir gebrauchen und einsetzen lassen. Andere zu ermutigen, andere anzusprechen, das weiterzugeben, was wir gelernt haben. Herr, gebrauche uns persönlich und gebrauche uns als Gemeinde. Dass wir gegenseitig einander mit hineinnehmen in dein Wirken, hinziehen zu Christus, auf dich verweisen, der allein in einer Welt, die häufig so hoffnungslos ist, Hoffnung gebracht hat, nachdem alles beschrieben ist, aber Gott. Hilf, dass unser Leben ein großes Aber Gott ist. Zu deiner Ehre. Und wir wollen uns dir anbefehlen und bitten, dass du uns hilfst in der Umsetzung, dass wir einander helfen und dass du uns gebrauchen kannst zu deiner Ehre. In Jesu Namen.